Thema Sehe und Gehe, Teil 2. Für diejenigen, die nicht dabei sein konnten, gebe ich kurz nochmal so einen Übergang, einfach worum es geht. Wir haben ja am Anfang des Jahres uns mit der Thematik Siehe beschäftigt, Hinsehen, Vision. Als Gemeinde wollen wir mit dieser Vision Gottes leben. Und in dem Zusammenhang beschäftigen wir uns gerade auch mit dem Zusammenhang des Sehens und des Gehens, weil unser Sehen muss immer zu einem Gehen führen. Und der Schlüssel, um das irgendwie zusammenzukriegen, liegt in dem Begriff Wandeln im Geist. Und das ist das, was auch uns beschäftigen soll, auch heute weiter. Und zu wandeln im Geist bedeutet, den göttlichen Weg, den Weg, den Gott uns berufen hat zu gehen, diesen göttlichen Weg befähigt, durch den Geist Gottes zu gehen und seinen Auftrag auszuführen. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott nicht nur gesagt hat, geht los, sondern er hat gesagt, geht los in der Kraft meines Geistes, in meiner Kraft. Und das hat ja auch Jesus uns vorgelebt. Er hat das genauso getan. Und diese Stelle haben wir uns letztes Mal angesehen, Apostelgeschichte 10, 38, wo es heißt, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat. Hier haben wir, Jesus war mit Kraft gesalbt und ging umher. Er wandelte im Geist. Diese Befähigung ist so wichtig, weil sie ist mehr als ausreichend für uns. Denn er, heißt es, gibt seinen Geist ohne Maß. Wir haben uns das angesehen, diese Stelle, was Jesus sagte. Jesus sagte über sich, der Vater hat ihn befähigt und seinen Geist ohne Maß gegeben. Das heißt, der Geist Gottes wird auch uns nicht in Maßeinheiten, in Portionen oder Portionchen zur Verfügung gestellt, wie wir das manchmal denken, sondern der Geist Gottes ist in seiner ganzen Fülle uns zur Verfügung gestellt, weil Gott weiß, wie viel Geist Gottes, wie viel Übernatürliches wir brauchen, um seinen Auftrag auszuführen und gemäß seinen Maßstäben zu leben. Er weiß, wie viel wir brauchen, deswegen hat er uns nicht abgepackte Portionen gegeben, irgendwie immer so ein Portionchen, sondern er sagt, hier ist die Fülle meines Geistes, nimm so viel, wie du brauchst. Und deswegen gibt es kein Limit für ein Leben im Geist. Das Leben im Geist ist nicht limitiert von Gott. Gott wird dir nie sagen, du kriegst nicht mehr, das reicht für dich. Gott wird immer sagen, nimm mehr, nimm mehr, nimm mehr. Das ist das, was immer wieder Ausdruck kommt in den Lehren von Jesus. Das Reich Gottes, die Dimension des Geistes, sie ist unbegrenzt. Und es liegt an uns, mit großer Hunger und Leidenschaft, die Dinge herauszufinden, die Gott für uns hat. Das ist so das, was wir uns im letzten Mal angesehen haben. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal das Bild, ihr erinnert euch, ich habe über die Rakete gesprochen. Ja, das Bild, was ich hatte am Anfang des Jahres für uns als CGM. Diese drei Stufen, Primärstufe, Sekundärstufe und die Kickstufe. Und hier seht ihr dieses Wunderwerk im menschlichen Erfindergeist, wie die erste Stufe, die eine brachiale Schubkraft hat, abgestoßen wird, dann kommt die zweite Stufe, da gibt es einige Prozesse da drin. Und dann zum Schluss kommt die Kickstufe und die Kickstufe beschreibt eine Stufe, wo Gott uns reinführen möchte, wo es in dieser Leichtigkeit geht, wo es nicht mehr mit brachialer Schubkraft geht, wo wir kämpfen und ackern und uns durchpressen, sondern wo der Geist Gottes uns führt. Und Gott möchte, dass wir als CGM in diese Kickstufe hineinkommen. Und diese Kickstufe, bei der geht es nur darum, sich noch mehr auf den Geist zu verlassen, noch mehr im Geist zu wandeln. Besonders, wenn es darum geht, Gottes Maßstäbe zu erfüllen und Gottes Ziele zu erreichen. Die sind so gewaltig, die sind so göttlich, so überragend. Wenn wir es nur uns anmaßen würden zu denken, dass wir das irgendwie hinkriegen würden, es würde nicht ausreichen, um Gottes Ziele zu erreichen. Das wird nur durch den Geist geschehen. Deswegen heißt es in den Propheten, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, Amen, spricht der Herr. Und das steht bis heute fest. Das ist das gleiche Prinzip. Gott möchte, dass wir es lernen, im Geist zu wandeln. Und dann haben wir uns angesehen, was es konkret bedeutet, im Geist zu wandeln. Ihr erinnert euch, und das Erste, was wir gesagt haben, ist, dass wir seine Führung in Anspruch nehmen. Und dieses Wort in Römer 8, Vers 14 ist so zentral, weil darum wird gesagt, denn die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das heißt, Geistesleitung ist das Privileg derer, die von Neuem geboren sind, die ihm gehören. Und Geistesleitung bedeutet, ohne Anstrengung, Ich betone das extra, ohne Anstrengung, ohne diesen Krampf, in Sync zu leben mit Gott und in Sync zu sein mit dem Geist Gottes. Ja, synchronisiert zu sein, in der Lage zu sein, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Das ist Geistesleitung. Und heute wollen wir uns konzentrieren, primär uns beschäftigen mit dem zweiten Punkt hier, was Wandel im Geist ausmacht, ganz praktisch. Und Wandel im Geist bedeutet, sein Reden wahrzunehmen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil, der geht über das Führen dieses Geistgeleitetsein hinaus. Es geht darum, dass wir es lernen, sein Reden, seine Stimme wahrzunehmen. Und eine Stelle, die so zentral dabei ist, worüber Jesus sprach in Johannes 10, Vers 27, da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Dieser Vers ist so stark. Er beschreibt einfach und prägnant, wenn es darum geht, sein Reden wahrzunehmen. Und lass mich das vorweg noch einmal sagen, bevor wir uns diesen Vers noch ein bisschen genauer ansehen. Es liegt so eine enorme Kraft darin, seine Stimme wahrnehmen zu können. Ich glaube, wir vergessen das manchmal, was für ein Privileg das ist, in der Lage zu sein, dass Gott zu uns redet und wir können von Gott hören. Das ist so ein Privileg. Ich bin gerade dabei, meine Tagebucheinträge zusammenzufassen. Ich bin jetzt kein Tagebuchschreiber, der sich jeden Tag hinsetzt und was aufschreibt. Ich wünsche, ich hätte das getan, ehrlich gesagt, bei viel mehr Gelegenheiten, weil Gott hat so viel getan und ich habe mit den Jahren, im Laufe der Jahre, das vergessen oftmals. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und hätte ich es aufgeschrieben, könnte ich jetzt bestimmt mindestens 2 Bücher schreiben. So, das ist der Stoff, aus dem ermutigende Bücher gemacht sind. Und nun, es ist zu spät, ich bin nicht mehr in der Lage, das alles zu rekonstruieren, aber ich habe doch meine Aufzeichnungen und ich habe auch sehr oft prophetische Eindrücke, Worte, die ich bekommen habe, die mir gegeben wurden in Gottesdiensten oder von anderen Personen oder auch die ich selbst bekommen habe, die habe ich festgehalten und die stelle ich gerade zusammen, die fasse ich zusammen und digitalisiere sie, wie es sich heutzutage gehört, damit ich sie schnell wiederfinden kann. Und habe mich in den vergangenen Wochen aus diesem Grund viel mit diesen Prophetien, mit diesen prophetischen Worten beschäftigt und sie durchgesehen, die ich so im Laufe meines Glaubenslebens erhalten habe. Und es hat mich so berührt, es ist so enorm, was Gott alles geredet hat und faszinierend, wenn man zurückschaut und sieht, wie diese Dinge sich herauskristallisiert haben und auch schon bestätigt haben durch den Lauf dieser Zeit. Und manche Worte, manche dieser Eindrücke und Worte, die man bekommen hat, die haben mehr Gewicht, mehr Bedeutung vielleicht als andere. Aber ich habe gemerkt, dass es scheinbar selbst die unbedeutendsten Worte sind, die einen geistlich beleben können. Jedes Wort von Gott hat die Kraft, hat das Potenzial, einen dermaßen geistlich zu beleben und uns zu ermutigen. Darum sind sie uns gegeben. Darum sagte Jesus auch, der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, von natürlichen Dingen, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes raus hervorkommt. Jedem Wort, jedes Wort von Gott ist wichtig. Alles, was wir von Gott hören können, hat eine unheimlich belebende Kraft. Das ist der Segen, wenn man sich mit dem Prophetischen in jeglicher Form beschäftigt und sich dem aussetzt. Und ihr wisst, ich rede gerne von dem Prophetischen, nicht nur von Prophetie. Weil wenn wir über das Prophetische reden, es geht viel mehr darum, als nur ein Wort von Gott zu empfangen. Es geht nicht nur um prophetische Worte, sondern es geht darum, prophetisch bewegt zu sein, prophetisch berührt zu werden, in dieser prophetischen Dimension sich dem auszusetzen. Das Prophetische ist in der Tat eine geistliche Dimension. Und wenn man sich auf diese Dimension einlässt und diese betritt, man kann das geistlich betreten, man kann sich dem aussetzen, dann hat das einen unheimlichen, kraftvollen Effekt. Dann erlebt man die verändernde Kraft seiner Gegenwart. Und diese Dimension, da möchte ich ganz kurz darauf eingehen, diese Dimension ließ sich bereits zu alttestamentlichen Zeiten erfahren. Und das ist ganz spannend, wenn man im Alten Testament liest. Wir denken immer, Alttestament ist Gesetz und Engel und das Neue Testament, wo nachdem Jesus gekommen ist, da war das Leben. Ich sage euch, während des Alten Testamentes im Alten Bund, Da gab es ganz schöne, mächtige Zeugnisse des göttlichen Lebens. Und die Menschen damals verstanden es, sich zu verbinden mit dieser geistlichen Dimension. Sie verstanden nicht alles. Und wir haben ein viel größeres Privileg heute, weil wir geboren sind aus Gott, weil der Geist Gottes in uns lebt. Aber die Menschen damals waren oftmals unterwegs mit dem Geist Gottes und hatten mehr erlebt als unser einer. Und wenn der neue Bund der bessere Bund ist, dann kann es nicht sein, dass die Leute im alten Bund mehr erleben von dieser Geistesfülle als wir. Stimmt's? Okay, ich möchte da nur zwei Stellen euch ganz kurz vorstellen, die das untermauern sollen, beschreiben sollen. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 10, Vers 5 und 6, da lesen wir von einer Begebenheit. Das war die Zeit, wo Gott Saulus, den ersten König von Israel, berief. Und diese Berufungsgeschichte ist ganz interessant im Vorfeld. Und da lesen wir eben in diesem Abschnitt: Danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo Wachposten der Philister sind. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen. Das waren ja so diese Prophetenschulen, die von dem Propheten Samuel gefördert wurden, ins Leben gerufen wurden. Und in diesen Schulen, in diesen Orten, wo man sich den Geist Gottes aussetzte, da war das pralle Leben, da redete Gott und da war eine unheimliche Freiheit im Geist. Die kommen von der Höhe herab. Hier sehen wir, das Prophetische hat immer mit Höhe zu tun. Das Prophetische ist nicht im Tal, sondern es ist immer auf der Höhe. Die Höhe, wissen wir, ist, das redet von der Gegenwart Gottes, von der Präsenz Gottes. Und vor ihnen her Harfe, Tamburin, Flöte und Zither. Und sie werden weissagen. Hier übrigens sehr interessant, das ist kein Lobpreisseminar, aber hier sehen wir, wie Lobpreis und Anbetung Bahn bricht für das prophetische Wirken. Vor ihnen her, vor den Propheten, gingen Musiker, die den Weg bahnten, die die Atmosphäre setzten. Und deswegen ist das so bedeutsam, dass wir auch in einem Gottesdienst, wenn wir den Geist Gottes Raum geben wollen, ihn erleben wollen, dass wir Zeit uns nehmen, uns einzutunen. Weil in der Anbetung wird unser ganzer Fokus auf Jesus Christus gesetzt. Wir beten ihn an und es prägt die Atmosphäre, dass wir in der Lage sind, von ihm besser zu hören. Und dann heißt es hier, und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Wow, das ist so stark, weil hier lesen wir etwas von dem, was passiert, wenn das prophetische Wirken beginnt, wenn wir Gott erleben, seine Gegenwart, seine Kraft und sein Reden wahrnehmen, dann werden wir in einen anderen Menschen umgewandelt. Das ist dieser kraftvolle Einfluss dieses prophetischen Geistes. Und deswegen möchte ich uns alle ermutigen, uns immer wieder dem auszusetzen. Es geht mehr als nur einem Wort von Gott zu empfangen. Es geht darum, diese prophetische Dimension zu ergreifen, darin zu leben und darin sich dem Herrn auch in dieser Weise auszusetzen. Das hat eine unheimliche verwandelnde Kraft. Und wie kraftvoll dieser prophetische Einfluss sein kann, lesen wir auch einige Jahre später, als Saul schließlich König war und David von Gott berufen wurde und David die Szene betrat und Saul wurde voller Eifersucht erfüllt, weil er sah, dass David der Mann war, den Gott erwählt hatte, das Reich Gottes auszubreiten, Israel zur Herrlichkeit zu führen. Und er fing an, David, wie wir wissen, zu verfolgen. Und er war bereit, ihn umzubringen. Er ließ nach ihm suchen überall. Und dann lesen wir in 1. Samuel 19. Ich werde das nicht alles vorlesen, einfach nur, wer mitlesen möchte. Dann lesen wir von einer Begebenheit, dass wie Saul Boten sandte zu dem Ort, wo er gehört hatte, dass David dort wäre. Und David versteckte sich, suchte Zuflucht bei den Propheten, bei Samuel. Das war an einem Ort, dem Ort Rama. Und so sandte er Boten dorthin mit dem Befehl, dass sie David festnehmen sollten und wahrscheinlich umbringen sollten, weil das war Sauls ganze Leidenschaft in dieser Zeit. Dann kamen die Boten zu diesem Ort, wo David war und Samuel und die Propheten. Und während sie diesen Ort betraten, plötzlich geschah etwas. Sie fingen auch an zu weissagen. Ja, sie kamen unter diesen Einfluss des prophetischen Geistes. Wir reden ja von Herzensveränderung, von Veränderung, von Lebensveränderung. Und sie fingen an zu weissagen. Und sie kamen dann irgendwann zurück Und Saul sagt, was habt ihr denn? Habt ihr jetzt David mitgebracht? Nein. Und dann sagt er, okay, die nächste Gruppe werden wir senden. Und das geschah dreimal, dass er Boten sandte und immer wieder geschah das. Sobald sie in diesen Einflussbereich des Geistes, dieses prophetischen Wirkens kamen, wurde ihre Haltung, ihre Herzenshaltung verändert und sie fingen auch an zu weissagen. Und dann sagte Saul eines Tages, jetzt reicht's, jetzt gehe ich selbst. Ich werde natürlich mich selbst drum kümmern. Und er machte sich auf und ging dorthin. Und darum geht es hier in diesen Versen. Und er kam dorthin und dann heißt es, auch über ihn kam der Geist Gottes. Und er ging daher und weissagte, bis er in Naioth in Rama ankam. Und dann lesen wir etwas sehr Interessantes. Und dann heißt es hier, auch er zog seine Oberkleider aus. Und auch er weissagte vor Samuel und er fiel hin und lag nackt da den ganzen Tag und die ganze Nacht. Er wurde seiner ganzen menschlichen Überheblichkeit und seiner Arroganz wurden ihm genommen und er lag auf dem Boden. Er wurde wie ein Kind, möchte ich einmal sagen, so wie wir sein sollen. Nur weil er unter diesem prophetischen Raum betrat, wenn er redet, dann werden nicht nur Informationen weitergegeben, dann werden nicht nur Dinge mitgeteilt, sondern dann werden Herzen verändert und Lebenssituationen nehmen einen neuen Lauf. Und deswegen wollen wir persönlich und auch in unseren Zusammenkünften stets offen sein für das prophetische Wirken, auch wenn es dabei manchmal etwas menscheln kann. Ihr wisst, was ich meine. Ja, manchmal denken wir, das ist nicht Gott, weil da ist so viel Menschliches bei. Natürlich, wie denn sonst? Wir sind ja auch Menschen, immer noch. Es wird Menschen, aber es ist Gnade, wenn wir durch das menschliche Element hindurch Gottes Reden wahrnehmen können. Und das wollen wir hier auch an diesem Ort erleben. Und ich kann nur sagen, das Prophetische belebt. Deswegen sollten wir das möglichst viel praktizieren und auch zulassen. Selbst wenn es einfache Worte sind, entscheidend ist, dass wir uns für diesen prophetischen Geist einfach öffnen. Weil er uns näher zum Herzen Gottes führt. Zurück nach diesem Einstieg zu dieser Stelle hier, meine Schafe, sagt Jesus, höre meine Stimme. Ausgehend von dieser Aussage von Jesus möchte ich aufgrund dieses Verses nur einige kurze Gedanken zum Thema prophetisches Reden weitergeben. Meine Schafe, sagte Jesus, höre meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und hier sagt Jesus, meine Schafe. Also Schaf ist die Beschreibung eines Christen, das, was wir sein sollen, was uns ausmacht. Und was macht uns aus als Christen? Das wird uns mit diesen drei Worten, die hier Jesus nennt, deutlich gemacht. Ein Christ ist ein Hörender, ein Christ ist ein Liebender und ein Christ ist ein Nachfolger. Diese drei Dinge, das macht uns aus, das macht das christliche Leben aus. Ein Hörender zu sein, ein Liebhaber Gottes zu sein und ein Nachfolger zu sein. Und was ganz entscheidend hier ist, wenn es um das Hören geht, meine Schafe hören meine Stimme, er sagte nicht, einige meiner Schafe werden vielleicht gelegentlich meine Stimme hören. Ja? Ist euch das aufgefallen? Jesus sagte ganz selbstverständlich, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, er geht davon aus, dass wenn du sein Schaf bist, dass du in der Lage bist, seine Stimme zu hören. Ist das nicht stark? Weil das ist Teil deiner Identität, das ist Teil von dem, wer du bist. Durch die neue Geburt, dadurch, dass du eine neue Schöpfung bist, hast du eine Fähigkeit empfangen, von ihm zu hören. Der Geist Gottes ist in dir jetzt und du bist verbunden mit ihm. Und wann immer du deine Antennen ausfährst, wann immer du deine, wie im WLAN-Netz, das ist ja genau das Gleiche, wann immer wir uns einloggen in das Netzwerk Gottes und wir wissen, das Kennwort lautet 5 Buchstaben, Passwort, J-E-S-U-S, das ist das Passwort. Ja, damit locken wir uns ein. Es gibt kein anderes Passwort. Wenn du dein eigenes suchst oder irgendetwas denkst, man könnte auch ein anderes Passwort versuchen, es wird nicht funktionieren. Du kommst nicht in dieses Netzwerk hinein, du brauchst dieses Passwort, 5 Buchstaben. Ja, nimm das nicht für dein Netzwerk zu Hause, das wäre zu einfach. Aber im Geist ist es das einzige Passwort, was funktioniert. Es sollte völlig normal sein für uns, das ist das, was Jesus sagte, dass wir von Gott hören. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil prophetisch aktiv zu sein, ist nicht nur gedacht für die Spezialisten. Wir denken manchmal, es sind besondere Leute oder es sind Leute wie Propheten. Die sind prophetisch aktiv. Nein, prophetisch aktiv zu sein, ist gedacht für jeden einzelnen Christen. Natürlich gibt es unterschiedliche Berufungen und auch Begabungen, ganz klar. Aber grundsätzlich mal ist es so, jeder kann von Gott hören. Das ist das Herz Gottes. Das hat er immer wieder ausgedrückt. Das Herz Gottes. Er wünschte sich, im Alten Testament drückte er es aus durch Mose, ich wünsche, dass alle weissagen würden im Volk. Ja? Oder auch Paulus sagt das. Ich wünschte, ihr könntet alle weissagen. Und das ist das Herz Gottes. Auch du kannst von Gott hören. Und vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, dass Gott möchte, dass er durch dich redet. Auch du kannst von Gott hören. Und dann geht es weiter hier. Dann sagt Jesus, und ich kenne sie. Und hier geht es natürlich dieses Kennen. Hier geht es darum, dass prophetisches Reden oder das Hören von Gott unsere Beziehung zu ihm vertieft. Je besser wir es lernen, sein Reden wahrzunehmen, desto besser und tiefer werden wir ihn auch kennenlernen. Und eine Stimme ist einzigartig, auch im Natürlichen ist das so. Wenn du eine Person kennst, wenn du eine Beziehung hast zu einer Person, dann wirst du diese, seine oder ihre Stimme unter Millionen anderen Stimmen heraushören können. Ich kann Judiths Stimme, könnte sie heraushören aus Millionen anderen Stimmen. Und das geht dir genauso. Personen, mit denen du Zeit verbringst, Personen, die du kennst, du wirst deren Stimme aus allen anderen Stimmen heraushören. Die können noch so gut nachgemacht sein. Du wirst das irgendwie merken, das ist nicht die Person. Weil eine Stimme ist einzigartig. Das ist wie ein Fingerabdruck. Das ist so einzigartig, das schwingt so viel mit. Und so ist es eben auch in der Beziehung mit Jesus. Je mehr du Zeit mit ihm verbringst, je mehr du dich ausrichtest auf ihn, desto mehr wird seine Stimme unterscheidbar sein für dich, desto mehr wirst du und leichter wirst du seine Stimme hören können. Das ist die Grundlage von Prophetie. Prophetie ist nicht etwas, was man auf Kursen lernt, man wird da bestimmt ermutigt und inspiriert, aber Prophetie, woraus Prophetie entstammt, woraus das fließt, ist aus einer intimen Beziehung mit Jesus Christus. Da kommt die Stimme, da lernst du seine Stimme kennen. Und deswegen sollte unser Fokus nicht sein, dass wir Propheten sind, sondern dass wir zuallererst Anbeter sind. Und Anbeter hören seine Stimme. Wenn wir uns darauf ausrichten, ihn anzubeten, seine Anbeter zu sein, seine Liebhaber zu sein und sagen, ich möchte dich kennenlernen, dann werden wir mehr und mehr seine Stimme verinnerlichen und wir werden mehr und mehr und besser hören, was er zu sagen hat. Also verbringe viel Zeit in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Lese das geschriebene Wort Gottes, weil das ist das Wort Gottes, das geschriebene Wort, die Bibel. Das ist nicht nur eine Ansammlung von Worten, die Menschen aufgeschrieben haben, sondern das ist, jedes Wort ist von Gott, sagt Paulus Timotheus, eingegeben, eingehaucht, vom Geist bestätigt, das ist prophetisch. Die Bibel ist in sich total prophetisch. Wir denken immer nur, Prophetie ist das, was Leute uns irgendwie ein Wort mitgeben und so spricht der Herr. Ja, aber die Schrift ist prophetisch und wir sollten sie als solches eben lesen. Er ist der Geist Gottes ist der Geist des Wortes und er wird immer, was immer der Heilige Geist dir sagt, wird immer im Einklang sein mit dem geschriebenen Wort. Und dann kommen wir hier zu diesem dritten, was hier gesagt wird. Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Der Grund, warum wir besser hinhören wollen, ist nicht, damit wir eine tolle spirituelle Erfahrung haben, sondern damit wir ihm besser nachfolgen können. Das ist der Grund, warum wir auf ihn hören wollen. Wir wollen die Dinge umsetzen, die er uns sagt. Ja, vom Hören zum Kennen zum Folgen. Das ist das, was Wandel im Geist eigentlich ausmacht. Hören, Kennen, Folgen. Und das beste Beispiel, woran ich denken konnte, war im Neuen Testament ein Jünger namens Hananias. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte 9, Entschuldigung, diese Geschichte. Kurz nachdem Paulus, der damals noch Saulus hieß, diese Begegnung hatte auf dem Weg nach Damaskus, Er wollte nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen, um sie gefangen zu nehmen, um sie auszuliefern. Er war voller Hass gegenüber jedem, der Jesus nachfolgt. Er war der Schlechter von Damaskus. Ja, jeder hatte große Angst vor ihm. Und so war er auf dem Weg. Und während des Weges souverän kam eine Begegnung von Jesus Christus, die sein bisheriges Leben ruinierte und in eine ganz andere Dimension brachte. Zeitgleich, während er dort in Damaskus war und er war blind und er konnte nicht mehr sehen, Gott hatte ihn blind sein lassen, da war ein Jünger, Hananias. Und eines Tages redet der Geist Gottes zu Hananias. Mir gefällt, dass da nicht steht, da war ein Prophet namens Hananias, sondern da lesen wir, da war ein Jünger namens Hananias. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil er war jemand, der wusste, ich bin ein Schaf. Ich kann hören seine Stimme. Es ist normal, dass ich höre. Ich muss kein Prophet sein, sondern ich habe das Privileg zu hören. Und diese Person wurde von Gott gebraucht. Als Gott zu ihm sprach, er sagte, hier bin ich. Er war sofort verfügbar. Hier sehen wir, er wusste, was es bedeutet, vom Hören zum Kennen, zum Folgen zu gehen. Was er tun sollte, war, er bekam ganz spezifisch einen Auftrag. Er sollte zu einem bestimmten Haus in Damaskus gehen. Damaskus war eine Weltstadt damals, war groß. Und er bekam eine Adresse genannt und dort nach einer Person namens Saulus fragen. Und wir sehen hier die Präzision des prophetischen Wortes. Und das war ganz wichtig, dass das genauso geschah, weil Paulus hatte in der Zwischenzeit auch von Gott gehört. Und er hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias ihm die Hände auflegen würde und er würde wieder sehen können. Ist das nicht stark? Das ist neutestamentliche Realität. Das ist das, wo Gott sagt, seht her, wandel im Geist. So soll es sein, so war es, aber es ist nicht nur für die Leute vor 2000 Jahren, so soll es sein heute. Und ich habe viele, viele, viele Geschichten gehört, gelesen, zum Teil in einer gewissen Weise selbst erlebt, die längst nicht an dieses rankommen, aber die stark bezeugen, was Gott in der Lage ist zu tun heute, in dieser Zeit. Und wir haben allen Grund zu erwarten, dass Gott das tun möchte, auch heute und morgen natürlich. Und das möchte ich erwarten. Und das ist so wichtig, dass wir niemals denken, das war alles immer für früher, das ist immer so gewesen. Und wir geben uns zufrieden mit einem geistlichen Leben, mit einem Level, der, so wie es heute eben so ist, machbar ist. Gott möchte uns auf eine andere Ebene führen. Dieses Beispiel von Hananias ist gewaltig. Und mit dieser Geschichte möchte ich auch schon zum Ende kommen und schließen heute Morgen. Bevor wir so in diesen praktischen Teil gehen, möchte ich nur ein Zitat hier geben von jemandem. Tony Fitzgerald hat das mal gesagt. Ganz gleich, wie kraftvoll das prophetische Wort ist, du bist immer noch nur der Postbote. Ja? Das ist gut, weil wir sind immer nur die Postboten. Es geht nicht um uns, sondern es geht darum, dem zu folgen, was er gemacht hat. Lead me, oh lead me.
into your arms, I will be safe.